Ich habe euch einen TED-Talk zum Thema Was bleibt im Leid mitgebracht. Wie kannst du an Gott glauben, wenn du siehst, wie viel schweres und unverschuldetes Leid es auf dieser Welt gibt? Diese Frage haben dir vielleicht schon mal Jugendliche gestellt, aber wahrscheinlich hast du dir diese Frage auch selber schon mal gestellt. Ich jedenfalls schon. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts all des unverschuldeten und schweren Leides auf dieser Welt. Das ist die sogenannte Theodizee-Frage. Eure Jugendlichen haben das wahrscheinlich im Rallye-Unterricht durchgenommen und vielleicht hattest du das ein oder andere Gespräch über diese Frage und weißt selber, sie ist nicht einfach zu beantworten. Ich möchte mit euch heute aber auch keine theologische Grundlagensession machen, sondern ich möchte mit euch persönlich darüber reden, was es bedeutet oder was helfen kann, mit dem Thema Leid umzugehen. Auch für euch als Mitarbeitende, wenn ihr mit Jugendlichen im Kontakt seid oder mit Teenagern, die selber Leid erleben, was bleibt dann eigentlich? Was hilft? Und es ist ja so, wir sind eigentlich Tag für Tag irgendwie Situationen ausgesetzt, wo wir mitbekommen, dass es Leid gibt. Also wir müssen nur die Nachrichten schauen, auf Insta die Nachrichten durchscrollen und schon sehen wir irgendwie von Kriegen, Hungersnöten, Pandemie, Vergewaltigungen, Zwangsarbeiter, all das kriegen wir irgendwie mit. Und naja, wir können uns dann entscheiden, wie sehr gucken wir hin oder auch nicht. Und also ich persönlich muss sagen, oft gucke ich eben nicht so genau hin, weil es einfach, ich das gar nicht hinkriege, mich auf alles persönlich einzulassen. Das ist ja irgendwie auch die einfachere Sache, ne? Zu sagen, ah ja, es gibt das Leid, aber ich lasse das nicht so nah an mich ran und was hat das schon mit meinem Glauben zu tun? Aber es wird eben dann relevant, wenn, oder es wird dann persönlich für dich, wenn einer deiner Jugendlichen plötzlich vor dir steht und dir erzählt, hey, mein Bruder ist gestorben, mein Bruder hatte einen Motorradunfall. Dann können wir nicht einfach weggucken und sagen, naja, das hat jetzt gerade nichts mit mir zu tun oder ich bin weit genug weg. Dann müssen wir reagieren und dann sind wir herausgefordert, auch als Mitarbeitende. Und ich habe das auf jeden Fall schon erlebt, dass ich in solchen Momenten ratlos überfordert war und mich gefragt habe, was soll ich jetzt sagen? Was ist die richtige Antwort, was ich diesem Jugendlichen oder dieser Jugendlichen sagen kann? Und ich bin jedenfalls so gepolt, dass ich dann immer gerne eine gute Antwort hätte und vielleicht auch was Theologisches sagen möchte. Ich meine, ich bin Pastorin und irgendwie kommen die ja zu mir als Jugendmitarbeiterin. Da würde ich ja gern was Richtiges sagen. Nur gibt es diese Antwort nicht. Das ist ganz schön frustrierend, aber ich muss euch das sagen, es gibt nicht die perfekte Antwort und schon gar nicht eine theologische Pauschalantwort. Ich finde das ja ganz spannend, weil schon die Jünger von Jesus, die haben versucht, Antworten zu finden auf die Frage, warum Gott Leid zulässt. Es gibt da diese Story, wo ein Blindgeborener Jesus begegnet. Und die Jünger fragen sofort, wer ist schuld daran? Also warum ist der blind geboren? Hat er irgendwie Sünde in seinem Leben oder hatten seine Eltern, seine Vorfahren Sünde in ihrem Leben? Irgendeinen Grund muss es doch geben. Und Jesus geht da gar nicht drauf ein. Jesus sagt, weder er noch die Eltern sind schuld daran. Aber er gibt eben nicht die Antwort, woran liegt's. Wir hätten die Antwort gerne, aber Jesus gibt sie nicht. Und die Bibel lässt das ein Stück weit offen. Und ich glaube, wenn du tatsächlich einen Jugendlichen vor dir hast, der gerade seinen Bruder verloren hat oder in einer schweren Leidssituation ist, dann ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, zu versuchen, ihm irgendeine theologische Pauschalantwort zu geben. Ich habe das selber erlebt, weil ich als Jugendliche selber in so einer Leitsituation war, weil ich meine Mama verloren habe. Also ich war 14, als sie Krebs bekam und ich war 20, als sie dann starb, nach einigen Jahren Leiden. Und ich habe da auch so einiges erlebt, was gut war oder auch nicht so gut, Erfahrungen gemacht mit Menschen. Und weil ich diese Erfahrungen gemacht habe, möchte ich das auch mit euch teilen. Und vielleicht hilft es euch ja im Umgang mit euren Jugendlichen oder vielleicht auch mit euch selber, mit dem, was ihr erlebt. Es gibt keine theologische Pauschalantwort, warum Gott das Leid dieser Welt zulässt. Warum? Keine Ahnung. Und trotzdem ist die Warum-Frage die jeder Leidende stellt. warum, Gott, hast du das zugelassen? Warum hast du zugelassen, dass mein Bruder stirbt, meine Mutter, dass dieses Leid passiert? Und ich glaube, wir müssen das aushalten, das Leidende, das Trauernde, diese Frage stellen. Und bitte sagt niemals euren Jugendlichen, dass sie diese Frage nicht stellen dürfen oder dass sie am besten nur danach fragen, wozu Gott dieses Leid schickt, was er damit vielleicht bezwecken oder bewirken will. Das ist Quatsch. Es gibt zwar nicht die Antwort auf die Warum-Frage, aber sie muss gestellt werden dürfen. Aus meiner Erfahrung, oder es sind so drei Sachen, die ich euch sagen möchte, die mir wichtig sind, wenn wir fragen, was bleibt denn dann, wenn wir keine theoretische Antwort geben können. Und das erste ist, was bleibt? Bleibe. Also bleibe bei deinen Jugendlichen oder bei deinen Freunden, die gerade Leid erleben. Es ist ja vielleicht so eine Tendenz, wenn wir merken, wir wissen nicht, was wir sagen können, welche Worte gerade helfen, wir haben keine theologische Antwort, dass wir uns dann vielleicht eher zurückziehen. Und ich habe das so erlebt als Trauernde, dass Freunde gesagt haben, boah Anja, wir wussten einfach nicht, was wir sagen sollen. Wir wussten nicht, was dir hilft, deswegen haben wir uns lieber nicht gemeldet. Und das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil leidende Menschen, trauernde Menschen brauchen Nähe. Die brauchen, dass jemand bleibt, bei ihnen bleibt und manchmal einfach nur aushält, dass da ein riesiger Hass auf Gott ist, dass man über Gott flucht, über die Welt, über sich selbst, dass man weint und klagt und echt sauer ist. Und es braucht Menschen, die bleiben. Und vielleicht kannst du ja als Jugendmitarbeiterin, Jugendmitarbeiter genau der Mensch sein, der das aushält, der da ist, der nicht wegläuft oder aus Angst vor fehlenden Erklärungsmöglichkeiten einfach nicht da ist. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schätze, zu bleiben, auszuhalten. Und auch wenn es euch auf der Zunge brennt, Gott vielleicht verteidigen zu wollen, weil Gott ist doch gut und wenn jemand sagt, Gott oder Hass auf Gott formuliert, dann ist ja diese Tendenz, sagen zu wollen, nein, aber Gott ist doch gut und Gott hat das doch nicht, ist doch nicht Gott schuld. Hört auf, Gott zu verteidigen, haltet es einfach aus und bleibt. Das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist das Thema Klage. Ich merke, dass in unserer geistlichen Tradition Klage kaum Raum hat. Also jedenfalls in meinem Kontext nicht. Wenn ich mir den jüdischen Glauben angucke oder so die Frömmigkeit, dann sehe ich, dass Klage einen sehr großen Raum hat. Und auch im Alten Testament sehen wir, dass Menschen klagen. Hiob hat geklagt, Psalmbeter haben geklagt und zum Ausdruck gebracht, welche verzweifelten Gefühle sie auch haben gegenüber Gott. Ich lese euch einfach mal so 2, 3 Zitate aus dem Psalm vor. Zum Beispiel im Psalm 13. Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch vor mir verbergen? Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Oder Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Psalm 77. Denke ich an Gott, so muss ich stöhnen. Komme ich ins Grübeln, so packt mich Verzweiflung. Er hindert mich, die Augen zuzumachen. Ich bin verstört, kaum finde ich Worte. Von Gottes Macht ist nichts zu sehen. Der Höchste tut nichts mehr für uns. Das ist es, was mich quält. Ehrliche Worte in dem Psalm. Und das ist Klage. Das ist Verzweiflung, die vor Gott zum Ausdruck gebracht wird. Und ich frage mich oder ich frage euch wirklich, wo hat in unserer geistlichen Tradition Klage einen Raum? Wo können Leute, die leiden, Jugendliche, die leiden, dem Ausdruck verleihen? Wir haben immer unsere tollen Lobpreislieder. Gott ist gut und wir erheben unsere Hände und irgendwie ist überall nur Halleluja. Aber wo sind die Lieder, wo sind die Räume, die Formen, wo wir auch klagen, schreien, verzweifelt sein dürfen vor Gott? Ich glaube, dass das genauso geistlich ist. Die Klage genauso geistlich wie der Lobpreis. Und beides gehört zu einem authentischen und echten Glauben dazu. Wenn wir so tun, als gäbe es keine Klage und als gäbe es keine Verzweiflung, dann ist es das Gleiche, als würden wir so tun, als gäbe es kein Leid. Und das dürfen wir nicht. Ich glaube, dass wir da uns ganz, ganz viel nehmen und unseren Jugendlichen auch viel nehmen, wenn wir ihnen keine Räume dafür geben. Also ich lade euch echt ein, da kreativ zu werden, auch als Mitarbeiterteam mal zu überlegen, wo können wir unseren Jugendlichen Raum zum Klagen geben. Nicht immer ist es so, dass jemand gestorben ist oder dass wir das vielleicht mitbekommen. Aber also mir ging es jedenfalls so in meiner Zeit der Trauer. Da war ich gerade in meinem Theologiestudium und ich habe mich in Andachten und Gottesdienste immer nur hingeschleppt und fand es einfach nur schrecklich. Ich konnte das kaum aushalten, dass immer nur davon gesungen wurde, wie gut Gott ist und dass Gott alles zum Besten dienen lässt. Und ich konnte das viele, viele Monate lang überhaupt nicht singen. Und das war einfach nur schrecklich. Und mein Weg ist gewesen, und da hatte ich damals Glück, dass ich die Freiheit hatte, dass ich einfach in den Wald gegangen bin. Und ich habe da in Eversbach gelebt, wirklich ab vom Schuss, wo einfach mir nur Rehe begegnet sind und keine Menschen. Und da konnte ich Gott anschreien und ich habe Gott gesagt, dass ich ihn hasse und habe tiefe, auch dunkle Emotionen einfach rausgebrüllt. Im Gottesdienst, in meinem christlichen Kontext, war dafür absolut kein Raum. Klage ist biblisch. Klage ist was, was uns David vorlebt, was uns Hiob vorlebt. Und im jüdischen Glauben auch viel mehr Raum hat als in unserem christlichen Glauben. Vielleicht können wir da einfach auch was lernen und Wege finden. Ich weiß nicht, ob du das Buch Hiob mal gelesen hast. Ist total spannend. Der Hiob, der hat ja wirklich alles abbekommen, was man so an Leid mitkriegen kann. Hiob hat seine Familie verloren, seinen Besitz, seine eigene Gesundheit. Und er war wirklich am Boden. Der saß im Staub. Und Hiob hat sein Leben verflucht. Und er hat Gott all das geklagt, was ihn beschäftigt. Also der war wirklich am Ende, der Mann. Aber er hat es formuliert. Und das hat ihn im Endeffekt in die Gottesnähe getrieben. Also wer aufhört zu klagen, wer so tut, als wäre alles gut, auch im Glauben, der entfernt sich eigentlich von Gott. Aber wer Gott das sagt und wer Gott das ehrlich bringt, was in ihm ist, auch an Frust, der wird wieder zu Gott hingezogen. Und am Ende vom Buch Hiob, da sagt Gott, dass Hiob es recht getan hat. Also dass Hiob mit seiner Klage, mit seinem Fluchen es eigentlich richtig gemacht hat. Die Freunde von Hiob, die nämlich auch vorkommen, die versuchen theologische Antworten zu geben, versuchen zu erklären, warum Hiob dieses oder jenes falsch gemacht hat oder was es für Gründe für sein Leid gibt. Und da sagt Gott, das ist falsch, das ist nicht der Weg. Meine Gründe sind tiefer und größer, die könnt ihr gar nicht verstehen und erklären. Aber zu klagen, das ist das, wo Gott sagt, hey, das ist gut. Also lasst uns Räume finden, auch in unseren FEG-Gemeinden. Naja, und was ich noch wichtig finde, was bleibt im Leid, ist weinen. Also im Leid zuzulassen, dass Leute weinen und für dich bedeutet das vielleicht als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, dass du das einfach aushältst und daneben sitzt, dass du mit im Staub sitzt. Paulus hat das mal an die Römer geschrieben und ihnen gesagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Also ich kann nur sagen, solidarisiere dich mit deinem Jugendlichen oder mit deiner Freundin, mit der Person, die gerade leidet. Vielleicht bedeutet das einfach mitzuweinen und mitzuklagen und zu sagen, ich verstehe es auch nicht und ich finde es auch schwer. Und nicht von der Distanz versuchen zu erklären, glatt zu bügeln, Antworten zu geben. Das braucht kein Leidender. Leidende brauchen Nähe. Setz dich hin und weine zusammen. Und im Endeffekt ist es das, was ich so bei Jesus sehe, was Jesus auch gemacht hat. Also Jesus hat sich immer zu den Leidenden und zu den Weinenden gesetzt und hat sie getröstet. Er hat ihnen nicht irgendwas versucht zu erklären, sondern er war einfach nah dran. Und das gibt mir Hoffnung. Zu erleben, wie Jesus mit Leidenden umgegangen ist. Er hat ihnen nicht erklärt, was der Grund dafür ist. Aber er war da. Und das ist auch das, was wir ja, was wir Leidende oder was vielleicht auch für Leidende ein Trost sein kann, zu merken, dass Gott da ist. In der Klage merkst du, wie du Gott nahe bist, auch wenn es negative Emotionen sind, im Weinen und wenn ein anderer bei dir bleibt. Also wenn dein Jugendmitarbeiter da ist, wenn du da bist, dann merkt dein Jugendlicher vielleicht durch dich, wie Jesus bei ihm ist. Das ist der Schatz, den wir haben. Und ich glaube, das ist es, was bleibt. Also bleiben, klagen, weinen. Und Jesus hat uns versprochen, Gott hat uns versprochen, dass es eines Tages eine neue Welt geben würde, in der es kein Leid, keine Schmerzen und keine Tränen mehr geben wird. Das ist eine Hoffnung, auf die ich baue, auf die ich mich auch freue. Aber jetzt bin ich in dieser Welt und in dieser Welt haben wir einen Auftrag für unsere Mitmenschen, aber jetzt auch ganz speziell für unsere Jugendlichen da zu sein, mit ihnen zu bleiben, zu weinen und zu klagen.